Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Schon mal was von Anton Wilhelm Amo gehört? Der Mann war Philosoph in der Zeit der Aufklärung in Deutschland, und zwar ein bedeutender. Und er war schwarz und früherer Sklave, was wohl einer der Gründe dafür ist, dass er vergessen wurde anschließend. Mehr zu ihm gleich. Willkommen. Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Burundi in Ostafrika hat die Regierung Experten der WHO ausgewiesen. Die arbeiten dort für den Kampf gegen die Corona-Pandemie, aber die sind plötzlich unerwünschte Personen, müssten das Land bis Freitag, also bis heute, verlassen. Das Ganze ohne Begründung. Nun muss man sagen, Burundi hat etwa 11 Millionen Einwohner und offiziell bisher ganze 27 Corona-Infektionen und ein Todesopfer. Natürlich, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Antje Diekanz ist jetzt aus Nairobi zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Frau Diekanz, was soll denn diese Ausweisung der WHO-Mitarbeiter?
Ja, die Regierung in Burundi will sich anscheinend nicht in die Karten gucken lassen. Sie haben schon gesagt, offiziell gibt es im ganzen Land nur 27 Infektionen. Aber es gibt Berichte aus Krankenhäusern, dass es sehr viel mehr Corona-Patienten tatsächlich gibt. Die WHO hatte auch selbst Tests auf Covid-19 durchgeführt und dabei beispielsweise einmal 5 positive Fälle in einer relativ kleinen Gruppe gefunden. Die Zahlen wurden dann auch an die Regierung weitergegeben, als die dann aber veröffentlicht hat, dann war plötzlich kein positiver Fall mehr dabei. Also da gab es schon einige Unstimmigkeiten, auch überhaupt um den Umgang mit der Pandemie. Die Regierung sagt, das Volk in Burundi sei von Gott gesegnet und damit vor Ansteckungen gefeit und hat auch anders als andere afrikanische Länder kaum Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.
Das ist ja nur wirklich grob fahrlässig. Was hat denn die Regierung davon, die Fälle dort zu vertuschen?
Im Moment ist ja eben Wahlkampf in Burundi und das steht doch absolut im Mittelpunkt. Man hätte die ganzen Wahlkampfveranstaltungen, bei denen ja dann Massen zusammenkommen sollen, nicht so abhalten können, wenn man gesagt hätte, so, jetzt dürfen nicht mehr viele Leute da sein. Das wollte die Regierung unbedingt durchziehen. In der kommenden Woche, am Mittwoch, wird dort Langzeitpräsident Nkurunziza seinen Nachfolger ins Amt heben, nämlich Enda Yishimiye heißt er. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Kopf in der Regierung. Die Opposition nennt ihn Terminator, weil er seit er Generalsekretär der Partei ist, schon viele Oppositionelle hat ins Gefängnis stecken lassen und ja, einfach dafür sorgt eigentlich, dass es kaum noch eine Opposition im Land gibt. Das ist im Übrigen auch ganz interessant. Die UN-Menschenrechtskommission, die ist auch schon seit einiger Zeit nicht mehr in Burundi, nämlich seit sie im vergangenen Jahr einen Bericht dazu vorgestellt hat, wo dann drin stand, dass es illegale Verhaftungen dort gibt, Folter, Vertreibung und sogar auch systematische Tötungen. Das passte der Regierung in Burundi genauso wenig wie das, was jetzt die WHO-Vertreter veröffentlicht haben. Und auch die wurden dann schon ausgewiesen.
Nun ist das ja völlig klar, dass das langfristig keine Lösung sein kann. Also auch wenn es mehr Infektionen gibt, wird sich die Regierung in Burundi auch nach der Wahl dann ja damit auseinandersetzen müssen. Was wird da getan?
Naja, es könnte vielleicht sogar so sein, dass sie nach der Wahl dann plötzlich ganz anders mit dem Corona-Geschehen umgeht. Nämlich dann, wenn es vielleicht doch zu Protesten kommen sollte, dann könnte sich das Blatt ganz schnell auch wenden. Und es wird dann gesagt, so, wir haben hier ja Corona und jetzt sind aber keine Massenveranstaltungen mehr erlaubt. Die Regierung instrumentalisiert auch jetzt schon die Krise so, wie es ihr gerade passt. Nämlich, obwohl sie ja auf der einen Seite sagt, wir haben gar kein Problem mit dem Virus, hat sie jetzt eine 2-wöchige Quarantäne auch erlassen für alle Leute, die ins Land kommen. Was dann auch wiederum dafür sorgt, dass natürlich auch keine Wahlbeobachter da sein können, die dann ein Auge drauf haben, wie die Wahl abläuft. Sehr praktisch. Also im Prinzip ist es eigentlich nicht wirklich im Fokus, etwas gegen die Ausbreitung des Virus zu tun, sondern wie immer in Burundi nur die eigenen Pfründe zu sichern.
Bitter, diese Informationen. Herzlichen Dank für diese aus Nairobi von Antje Diekanz. Burundi weist WHO-Experten außer Landes und das waren die Hintergründe dazu. Anton Wilhelm Amo war ein Philosoph der Aufklärung in Deutschland. Der hat unter anderem in Halle gelehrt. Heute ist er aber ziemlich unbekannt, was wohl mit seiner Hautfarbe zusammenhing. Amo war schwarz und er kam als Sklave nach Europa, bevor er dann zum Gelehrten wurde und wieder vergessen wurde. Eine Kunstausstellung im Kunstverein Braunschweig setzt sich jetzt mit der Geschichte Anton Wilhelm Amos auseinander und kuratiert hat sie Bonaventura Ndikung von der Sawi Foundation in Berlin. Außerdem Kurator der Documenta 14. Ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, Herr Ndikung, wer genau war Anton Wilhelm Rudolf Amo und warum sollte man ihn kennen?
Ja, wie Sie gesagt haben, war er ein Philosoph. Der kam nicht als Sklave nach Deutschland, der wurde versklavt. Also keiner kommt als Sklave irgendwo hin, man wird zum Sklaven gemacht. Und er kam als Kind nach Europa, in Niederlande, der wurde hin verschleppt und wurde dem Herzog Anton von Braunschweig verschenkt. Mhm. Und so ist er in Braunschweig aufgewachsen und hat dann in Halle und Wittenberg studiert und wurde dann da Professor.
Mhm. Aber wie war das möglich damals?
Also. Naja, wie war es möglich? Der ist in die Schule gegangen und hat was gelernt und.
Sie sagen ja selber, er wurde verschenkt sozusagen, als wäre er eine Sache, ja? Als
ja, genau. Und er war nicht der Einzige, der verschenkt wurde. Mhm. Aber anscheinend wollte den Anton in, der Herzog in die Schule schicken und das hat er gemacht und er hat dann, ist dann Philosoph geworden.
Mhm. Ja. Dennoch ist er ja praktisch vergessen worden. Warum sollte man eben als Nicht-Philosophiekundiger auf jeden Fall und natürlich als Philosophiekundiger von ihm gehört haben? Was hat er Großes geschaffen?
Naja, er hat einige wichtige Arbeiten geschrieben. Ja, also seine Disputation, die er 1729 geschrieben hat, über das Recht von schwarzen Menschen in Europa, das ist schon eine wichtige Arbeit. Und das ist, er war einer der wenigen, die in der Zeit über die Rechte von Schwarzen geschrieben hat. Ja, wir sind da mitten im Sklavenhandel und es traut sich einer, sowas zu schreiben. Ja, das ist schon eine sehr wichtige Arbeit. Aber er hat auch weitere Arbeiten zum Leib-Seele-Problem geschrieben, mhm, und die musste man eigentlich kennen.
Leib-Seele-Problem, also, was heißt das?
Ja, also ob es unser Leib und Seele getrennt sind, mhm, ob es da eine Verbindung zwischen Leib und Seele gibt. Und was andere Philosophen vor ihm auch geschrieben haben, Descartes zum Beispiel, aber der ist ja weitergegangen und hat eine wichtige Arbeit geschrieben und zwar On the Absence of Sensation in the Human Mind and its Presence in our Organic and Living Body. Ja, und das war eine wichtige Arbeit und er sagt, der Körper kann fühlen, aber die Seele nicht. Mhm. Ja. Und man sollte ihn schon kennen, ja. Und was mich aber auf jeden Fall beeindruckt hat, ist, dass man weiß ja, was für eine Rolle die Afrikaner zu der Entwicklung von Europa und Amerika beigetragen haben, ja. Also mit deren Arbeit, aber auch mit den Ressourcen und bis heute noch. Aber man weiß nicht, was für einen Beitrag, die Afrikaner geleistet haben zu der geistigen Entwicklung von Europa.
Also, ja.
Und Amo ist einer, der dazu sehr viel beigetragen hat.
Das ist natürlich ein spannendes Dokument, aber es ist natürlich auch Philosophiegeschichte. Jetzt interessiert mich natürlich, was Sie als Kurator da mit einer Kunstausstellung machen. Es hätte ja auch eine philosophische Tagung sein können.
Ja, aber das wäre dann zu einfach. Das wäre dann zu einfach. Also dann würde man Philosophen einladen und die würden kommen und Aufsätze erzählen, was wir eigentlich auch machen wollten. Mhm. Aber durch die Corona-Geschichte können wir das nicht mehr machen. Aber wir wollten Künstler, Künstlerinnen einladen. Und zwar, ich habe die Ausstellung eigentlich nicht alleine kuratiert. Ne? Ich habe das zusammen mit der Direktorin vom Kunstverein Jule Hilgärtner und Nele Kaczmarek zusammen kuratiert. Und wir wollten Künstlerinnen einladen, sich Gedanken zum Amo, zu seiner Arbeit, ja, zu seiner Person zu machen. Ja. Und das ist dann unserer Meinung nach viel spannender.
Mhm. Also da sind dann 16 Werke bei rausgekommen?
Genau. Also mehr als 16 Werke, 16 Künstler wurden eingeladen, einige Künstler haben 3 Werke neu gemacht,
produziert. Ja. Und wie gehen die mit dieser Person, mit dieser historischen Figur und auch mit dem Thema der Spurensuche Afrika um?
Ja, es gibt, es gibt unterschiedliche Ansätze. Antje Majewski zum Beispiel und Olivier Gesellegaray haben eine Arbeit gemacht, die heißt Chin Chin Chin. Und Sie kennen das Lied, Chin Chin Chin. Und es geht ja um diese Schleife und die Schleife der Geschichte, ja, und wie man daraus brechen kann. Ja. Es geht auch um die Ketten, die in der Zeit benutzt worden sind, um die Leute zu versklaven. Die Antje hat aber auch eine sehr spannende Arbeit gemacht mit dem Titel Die Apatheia, ja, weil auch ein Titel von einer Arbeit von Anton Wilhelm Amo, wo sie andere Leute gefragt haben, was die von der Seele denken. Ja? Wie könnte man die Seele verbildlichen? Ja? Mhm. Aber es gibt auch eine Arbeit von Adama Delphine Fawundu, eine sierra-leonische Künstlerin, die in New York lebt. Und die hat eine Arbeit gemacht, die heißt Sun Tzum. Und Sun Tzum ist in der Ashanti das, was die Seele und den Leib verbindet.
Mhm. Und wie sieht das aus so richtig? Also wenn
das ist eine Rauminstallation. Ja, da hat sie mehrere Videoarbeiten, sie hat ein Buch gemacht und also eine richtige Rauminstallation. Da geht man rein und es gibt Werke überall. Mhm. Ja. Aber auch es gibt auch eine Fotografiearbeit von Akimbode Akimbi, den man sehr gut kennt, der gerade im Gropiusbau eine Ausstellung hat. Und er ist auf Spurensuche gegangen in Braunschweig, hat Fotos gemacht. Der ist wirklich mit der Frage rausgegangen, wo findet man Anton Wilhelm Ammo in dieser Stadt? Ja? Wo sind die Spuren von ihm zu sehen? Ja?
Und die sind ja nicht wirklich zu sehen, sondern die hat er sozusagen imaginiert, okay.
Ja, genau. Aber es gibt ja auch eine sehr spannende Arbeit von Jean-Ulrich Dessert, der ein Zitat von Caspar David Friedrich benutzt hat, um eine neue Arbeit zu machen. Auch eine Referenz von Sabak El-Sheh, der auch verschenkt wurde. Der war ein Ägypter, der im 18. Jahrhundert verschenkt wurde. Ja, also das ist viele Künstler, unterschiedliche Perspektiven zu der Ausstellung.
Sie haben ja zu der Ausstellung auch einen Essay geschrieben. Der ist sehr aktuell, politisch, mit vielen Bezügen zur Gegenwart. Ja. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in 3-4 Sätzen das zusammenfassen sollten, was erzählt dieser spezielle Fall Ammo, diese Geschichte dieses Menschen heute?
Oh mein Gott, das ist eine ziemlich schwierige Frage.
Ich weiß.
Ja, in einem Essay geht es da um die Dekanonisierung, ja, und wie ein Kanon ist exklusiv, ja. Ammo existiert nicht im philosophischen Kanon heute, ja. Mir geht es nicht darum, einen neuen Kanon zu machen. Mir geht es darum, den existierenden Kanon porös zu machen. Ja? Wir müssen den Kanon hinterfragen. Das ist eine Sache. Es geht auch darum, zu verlernen. Ja? Das ist etwas, was wir sehr viel bei Savi machen. Wie kann man Sachen neu lernen? Der Philosoph Boaventura de Sousa Santos hat ja mal gesagt, die Kolonialzeit war auch eine Zeit der Epistemizid, wo Wissen zerstört wurde, ja, Wissen von Leuten aus aller Welt zerstört wurde, ja, und das heißt, man muss sich wirklich jetzt Gedanken machen, wie man Platz schaffen kann für anderes Denken.
The Faculty of Sensing, Thinking with, Through and by Anton Wilhelm Ammo, so heißt die Ausstellung im Kunstverein Braunschweig, noch bis 2. August zu sehen, unter Corona-Auflagen natürlich, kuratiert unter anderem von Bonaventure Ndikung. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das West Eastern Divan Orchestra und sein künstlerischer Leiter Daniel Barenboim erhalten den diesjährigen Rheingau Musikpreis, wie das Rheingau Musikfestival mitteilte. Der Dirigent und Pianist habe mit der Mitgründung des Orchesters im Jahr 1999 einen unschätzbaren Beitrag zur kulturellen Bildung und internationalen Integration geleistet, befand die Jury. Dies sei Zeugnis eines beispiellosen Engagements für Frieden und Völkerverständigung. Die Auszeichnung wird zum 27. Mal vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Auktionshäuser kommen anscheinend blendend durch die Corona-Krise. In vielen Segmenten, etwa Grafik, Fotografie, Schmuck und Malerei, würden neue Rekorde auch durch gesteigerte Online-Verkäufe verzeichnet. Bastien Leute von Sotheby's Deutschland.
Also wir waren alle ein bisschen skeptisch, weil es wir zuvor halt die meisten Online-Auktionen halt eher mit kleineren Werten waren. Und da war es dann die erste Auktion, die wirklich 5,1 Millionen Pfund eingespielt hat. Wir haben auch eine Arbeit von George Kondo in dieser Curated-Auktion für 1,1 Millionen Pfund verkauft. Also da sah man, dass auch wirklich auch im höheren Preissegment es schon möglich ist, Online-Auktionen durchzuführen. Gerade dieses Anonyme der Online-Auktion, das gefällt auch vielen Kunden, dass sie glauben, da können sie wirklich ganz in Ruhe überlegen, ob sie jetzt bieten wollen oder nicht, fühlen sich nicht gezwungen.
Allerdings würden ganz große Versteigerungen mit Bildern für 60 Millionen Euro und mehr auch zukünftig nur live stattfinden. In dieser Preisklasse funktionierten Auktionen nur mit Publikum im Saal. Konzerthäuser, Theater und Museen können für Schließungen und Veranstaltungsabsagen Gutscheine an betroffene Kunden ausgeben, statt Eintrittspreise zu erstatten. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat das entsprechende Gesetz gebilligt. Die Regelung gilt für Musik, Kultur, Sport oder sonstige Veranstaltungen, für die vor dem 8. März ein Ticket erworben wurde. Aufgeführt sind unter anderem auch Museen, Freizeitparks und Schwimmbäder, etwa für die Monats- und Saisonkarten nicht genutzt werden könnten. Wenn Kunden die Gutscheinoption nicht nutzen, sollen sie von den Veranstaltern ihr Geld zurückerhalten. Zum ersten Mal findet der 1956 gegründete Europäische Song Contest ESC nicht statt. Für das ursprünglich für morgen angesetzte Finale in Rotterdam bieten verschiedene TV-Sender Ersatz an. Ab 22 Uhr kommt aus den Niederlanden eine Sendung mit Videos der ESC-Kandidaten. Sie wird in allen Teilnehmerländern ausgestrahlt. Die ARD zeigt davor eine Show aus der Elbphilharmonie mit Live-Auftritten von ESC-Teilnehmern. Auch ProSieben bietet eine Alternative, die Stefan Raab präsentieren wird. Amelie Ernst berichtet seit Jahren vom ESC, weil tausende Fans teilweise das ganze Jahr darauf zufieberten, bräuchten sie Ersatz, auch wenn keine Sieger im Rahmen des ESC gekürt würden.
Natürlich ist es nicht dasselbe, logisch. Da will man trotzdem sich irgendwo vom Fernseher versammeln. Und wenn es auch nur solche Ersatzshows sind und auch aus der Ferne. Und natürlich kann man ja nicht mal zusammen mit anderen vorm Fernseher sitzen, so richtig wegen Abstand und so. Aber wenigstens etwas muss da stattfinden.
In der Ahoy Arena in Rotterdam, wo morgen das Finale des ESC hätte stattfinden sollen, stehen aktuell Betten für Corona-Patienten.
Seit Mittwochabend laufen die 66. Kurzfilmtage Oberhausen online, wie so vieles dieser Tage. Immerhin ist das traditionsreichste Festival eines der ersten renommierten, die ausprobieren, wie eine digitale Variante aussehen könnte. Und ob das und wie das bisher gelungen ist, was es da zu sehen gibt, darüber wollen wir jetzt mit unserem Kritiker Matthias Dell sprechen. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, wie funktioniert das eigentlich, so ein Filmfestival online? Ich meine, dass man die Filme auf dem Rechner guckt, klar, aber wo merkt man, dass es ein Filmfestival ist?
Na, am ersten Abend funktioniert es erstmal so gut, dass es gar nicht mehr funktionierte, weil nämlich die Zukunftswünsche auf Eröffnung Veranstaltungen und die ersten Programme größer waren als die Serverkapazitäten. Ja. Ich habe da nach 25 Minuten dauerndem Neugelade und Browserfenster wechseln und so weiter es geschafft, zu der Zeremonie vorzudringen und habe dann tatsächlich einfach das Gerät angestellt und mitgeschnitten. Das war gerade an der Stelle, wo sich das Team in so einer Videokachelkonferenz schaltet, die es ja auch viele von uns persönlich kennen, vorstellte.
The Heat of Organization, Susanna, in various organizational matters. Especially I'm involved in the Oberhausen selection.
Lars Henrikas, Festival Director.
Hello, my name is Carsten Spicher. I'm the head of the German and of the regional competition.
Hi, my name is Anja and I'm doing an internship at the Short Film Festival in Oberhausen.
Man merkt bei dem Englisch auch schön, dass da irgendwie schon durchaus auch global adressiert wird, weil es gibt auch kein Geoblogging. Das heißt, man kann ja, jeder kann ja da gucken für einen relativ kleinen Preis und sich einwählen. Also es ist schon mal toll, deswegen auch die englische Ansprache. Mhm. Aber danach ging ja nichts mehr. Also das Programm ging erst am nächsten Tag online. Und man muss mal gucken jetzt, was das an Zahlen sagt und so weiter. Da habe ich aber Mittwoch schon gemerkt, auch weil ich mit der Kollegin vorher gesprochen hatte, es gab schon so zeremonielles Kribbeln, es geht jetzt los und so. Am Donnerstag, als ich dann geguckt habe, war das schon wieder so ein bisschen normaler, wie halt so Sachen aussehen, die einem aus dem Bild schon im Rechner entgegenkommen.
Naja, vor allen Dingen, normalerweise haben ja die Festivals einen Zeitplan, wann welcher Film, welches Programm gezeigt wird, da kann man dann drauf hinfiebern. Wie ist das hier?
Das wird schon versucht beizubehalten. Also es gibt viele Formate, die versuchen, das so zu machen. Man kann immer wählen und die prominentere Version ist die, wo man tatsächlich die Programme, also meistens ja Kurzfilme, in so einem 90-Minuten-Slot vereint, wo man die zusammenguckt und nicht als einzelne Filme. Mhm. Und da ist es dann so, dass eben der Trailer kommt, der erste Film, dann gibt es ein Gespräch, der zweite Film Gespräch, dritter Film Gespräch und so. Was natürlich dann interessant ist, dass die Gespräche irgendwie auch formatierter sind, weil die auch geschnitten sind, also auch als Videogespräche. Da muss man jetzt auch sagen, im normalen Leben ist es nicht so, dass diese Filmgespräche immer der Gipfel der Erkenntnis sind. Also deswegen kann man auch da sagen, das ist schon okay, aber irgendwie ist es enger einfach. Und was natürlich auch anders ist, wenn man davor sitzt, kann man irgendwie anhalten und aufs Klo gehen, man kann auch mal vorspringen. Das ist alles, das sind Formatierungen, die man im Kinosaal natürlich nicht hat. Da kann man zwar auch gedanklich abschweifen oder einschlafen oder sowas, aber irgendwie das, was der Raum sonst mit einem an Konzentration macht, das ist jetzt, muss man selber mitbringen quasi als Festivalzuschauer. Mhm. Und eine Kollegin hat mir auch erzählt, dass sie zum Beispiel, wo man merkt, dass das digital nicht so triftig ist, dass sie Sachen erstmal nicht so gut fand, aber anders als wenn sie vor Ort gewesen wäre, hat ihr das keine schlechte Laune gemacht.
Weil sie nicht gezwungen war, dabei zu bleiben.
Weiß nicht, was das ist, aber genau, ja.
Wie stark beeinflusst das jetzt online überhaupt die Wahrnehmung der Filme?
Das muss man nochmal sehen, glaube ich. Da muss man also Erfahrung sammeln, wie das ist mit so Festivals. Es gibt ja jetzt einige, die das probieren. Was auf jeden Fall natürlich, was man auch sonst erlebt, die Wahrnehmung der Filme beeinflusst, ist der Punkt, dass man dieses Corona, vor Corona, nach Corona immer mitdenkt. Das Festival hatte vorher ja auch so Filmemacher gebeten, zu fragen, was hat sich geändert? Jetzt kann man noch Filme machen und so. Da haben auch ganz viele Material aus dem Archiv rausgeholt und das neu angeguckt. gesagt. Im Programm gibt es zum Beispiel ein Beispiel, ein deutsches Programm, Der natürliche Tod der Maus von Katharina Huber, ein Animationsfilm, der an so einer quasi realen Begebenheit, einem realen Verbrechen, wie sie es nannte, sich aufhängt. Sie beobachtet, wie ihre Katze eine Maus umbringt und dann starrt sie fasziniert auf die Leiche.
Meine Mitbewohner bemerkten, was ich mir da angucke und keichten auf und sagten nur, schnell, mach sie weg. Ich hob die Maus am Schwanz hoch und warf sie aus dem Fenster in den Garten. Daraufhin wurde mir angeordnet, sofort die Hände waschen zu gehen. Ich hätte doch Handschuhe benutzen müssen für sowas.
Und bei Händewaschen und Handschuhe schreckt man natürlich sofort hoch. Der Film selber war mir ein bisschen zu vielfältig in der Wahl seiner Mittel, aber man merkt dann schon, wie so eine subjektive Innerlichkeitserzählung durch Corona nochmal eine andere Dimension bekommt, weil man sie plötzlich besser versteht.
Und gibt es ansonsten Empfehlungen?
Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Aus dem deutschen Programm wiederum fand ich auch interessant einen Film, der heißt Dunkelfeld von Patrick Lohse, Marian Mailand und Ole Christian Heyer. Da geht es auch um die Rekonstruktion eines richtigen Verbrechens. Das wird auch im Film gesagt.
Großbrand in Mannheimer Ort. Am 27.08.1984 gegen 0.30 Uhr kamen bei einem Großbrand auf der Mannheimer Straße 301 7 türkische Mitbürger auf tragische Weise ums Leben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei muss der Brand fahrlässig oder vorsätzlich entstanden sein.
Da geht es also um einen Anschlag in Duisburg, der 1984 stattgefunden hat und recht terroristisch gewesen ist und was damals halt nicht so richtig ermittelt wurde, wie so häufig danach. Der Film rekonstruiert es, der ist auch der Versuch, dieses Thema größer zu machen, auch der erste Versuch überhaupt im Rahmen auch angestoßen von so einer Initiative, den Opfern von damals Hinterbliebenen überhaupt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und interessant an dem Film ist aber mit seinen ganzen, der stellt so Fernseher auf, indem man so ein paar ältere Bilder sieht, hat ältere Töne, hat eigenen Text, hat irgendwie sonst so eine relativ sterile Büroästhetik, dass er das Thema schon sehr weit ausgreift und sehr gesellschaftlich darüber nachdenkt, was hat die Politik dieser Tage damit zu tun gehabt, dass solche Verbrechen geschehen können. Also es ist wirklich eine informierte Wahrnehmung von einer Geschichte des Rechtsterrorismus, die in Deutschland sehr, sehr verschüttet ist.
Definitiv. Vielen Dank, Matthias Dell, für diese Eindrücke, für diese Empfehlung. Wenn Sie sich selber ein Bild machen wollen von den kurzen Tagen Oberhausen, es gibt die Möglichkeit, einen Festivalpass für 10 € zu erwerben und alle Programme dann schauen zu können. Wir werden am Sonntagabend im Fazit Kultur vom Tage um 23 Uhr noch weiter darüber berichten, bei dem am Montag ja bei dem Festival auch dann die Preise verliehen werden. Wie klingt eigentlich Pandemie? Die Sounds, die uns im Alltag umgeben, sind andere geworden. Klatschgeräusche vom Balkon zum Beispiel, blecherne Stimmen in Online-Meetings oder Schulunterricht zu Hause. All das gehört ja zu einer neuen Soundkulisse. Aber es gibt auch Klänge, die verschwunden sind. Flugzeuge, frisch gezapftes Bier, Menschenmassen, Lärm, dicht gedrängt während einer Parade zum Beispiel. Solche Dinge gehen irgendwie verloren in der Corona-Zeit. Zwei Soundprojekte aus den USA sind Anfang Mai online gegangen und die beschäftigen sich mit den Klängen der Pandemie, den hinzugewonnenen, aber auch den verlorenen. Esther Schelander stellt sie uns vor.
Im U-Bahnhof. Mit schnellen Schritten den Treppenabsatz hinauf, hinaus ins Freie. Vorbei an den Männern, die im Park zusammensitzen und spielen. Vorbei an den beiden Millennials. Ein Auto. Diese Sounds gehören zu einem Kunstprojekt, initiiert von der New York Public Library, gemeinsam mit der Agentur Mother New York. Anfang Mai veröffentlichten sie 8 Tracks, von 1,5 bis 3 Minuten. Unter dem Namen Missing Sounds of New York, an auditory love letter to New Yorkers, erzählen sie von einer Stadt, die es so nicht mehr gibt. Zumindest nicht im Moment. Zum Beispiel im Track Never Call It a Night Again. Adios, please. Ein Türsteher fragt nach den Ausweisen. Erst dann öffnet sich die schalldichte Tür zu einer Bar, in der Menschen dicht gedrängt stehen, Gelächter und stickige Luft. An der Theke gibt es Bier und frisch gemixte Cocktails. Die Tracks lassen vor dem inneren Auge Bilder entstehen, plakativ und vertraut. Da es die Sounds in den Straßen nicht mehr gab, die MacherInnen also nicht hinausgehen und aufnehmen konnten, haben sie Archivaufnahmen genutzt. Manche Sounds suchten sie vergeblich, wie zum Beispiel die Stimme des Türstehers. Diese stellten sie nach. Fast zeitgleich mit dem Projekt in New York ist in Baltimore ein recht ähnliches Vorhaben entstanden. Jedoch mit entgegengesetztem Fokus. Quarantine Supercut ist ein 15-minütiges Hörstück. Der Musiker Drew Daniel erzählt, wie Brandon Stosui Kopf der Internetplattform The Creative Independent, auf ihn zukam.
Er sagte, ich möchte ein Projekt machen, bei dem uns Menschen Sounds aus ihrem Alltag schicken und du mischst sie dann zusammen. Ich habe gefragt, soll ich daraus Musik machen? Er sagte, nein. Die Sounds sollen erkennbar sein und für sich stehen. Du wählst die Sounds aus und legst die Reihenfolge fest.
Now, did you have anything?
We can make bread.
Did you have anything for?
I'm not in the mood.
Did you have anything for science today, or no. Just checking attendance?
Just attendance.
Okay, let's just take a break from that.
What we're mainly working on as far as theory, if it comes up or whatever.
Für das Projekt haben 200 Menschen Soundschnips aus ihrem Alltag eingereicht. Auseinandersetzung beim Homeschooling mit den Kindern, aufwendige Backprojekte, Verbindungsschwierigkeiten während des Zoom-Calls und viele Spaziergänge. Drew Daniel ist als Musiker aktiv unter dem Alias. Der Soft Pink Truth. Und er ist Teil des Künstlerduos Matmos, das er seit 25 Jahren mit seinem Ehemann betreibt. Für Quarantine Supercut ließ er sich von seiner Neugier leiten.
Human beings are curious about other human beings, so the chance to enter other people's
Menschen sind grundsätzlich neugierig, was andere Menschen machen. Wie klingt ihr Schaukelstuhl? Wie sprechen sie mit ihren Kindern? Audio bietet die Möglichkeit, in das Leben von anderen hineinzuschnüffeln.
On people's lives.
Doch in wessen Leben wird da eigentlich hineingehört?
It's an open question who feels empowered to think their own life is worth documenting.
Das ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Wer fühlt sich denn selbst so empowered? Wer denkt von sich, dass das eigene Leben dokumentationswürdig und relevant ist? Jeder Mensch hat heutzutage ein Handy, das Audio aufnehmen kann. Oder zumindest fast jeder. Viele der Menschen, die uns ihre Alltagssounds geschickt haben, haben einfach die Voice-Memo-Funktion auf ihrem Handy genutzt.
Das fertige Stück ist kurzweilig. Die Klänge sind kunstvoll zusammengesetzt. Und doch wirken die Aufnahmen aus dem Corona-Alltag sehr einstimmig. Homeoffice, Kinder, Spaziergänge. Drew Daniel rief über Twitter und Kickstarter zur Soundspende auf und erreichte damit vermutlich Menschen, die in einer recht ähnlichen Soundrealität zu Hause sind. Ähnlich das Projekt der New York Public Library. Sie präsentiert Hörbilder aus New York, die erwartbar sind und damit klischeehaft bleiben. Die Nacht in der Bar, die Fahrt im Taxi, die lauten Nachbarn, das kennen wir. Es bleibt die Frage, ob Corona auch Sounds bereithält, die nicht minder typisch sind und die uns dennoch andere Geschichten erzählen.
Der Sound der Pandemie, kann man so und so machen. Esther Schielander hat uns das Projekt vorgestellt.